In dem zweiten Teil zum Thema Digitalisierung diskutieren Claudia Fröhlich und Britta Krisch über ihre persönlichen und therapeutischen Meinungen zu diesem Thema. Welche Chancen und Möglichkeiten wird die Digitalisierung für den therapeutischen alltäglichen Ablauf mit sich bringen? Und welche eventuellen Schwierigkeiten stehen uns in Zukunft bevor? Erfahrt hierzu mehr im zweiten Teil. Viel Spaß beim Hören.
Jetzt, wo du es erklärt hast, kann ich mir das tatsächlich ein bisschen besser vorstellen. genau. Es gibt nur einen Kritikpunkt für mich. Ich glaube, das ist für uns alle ein großes Thema, der Therapeutenmangel, den du eben angesprochen hast. Ich denke, das ist jetzt meine Meinung, mit dem Thema Digitalisierung sehr sensibel umgehen muss. Wir dürfen jetzt nicht denken, dass wir aufgrund des Therapeutenmangels oder überhaupt Mangels in der Medizin, dass wir ja eigentlich so Ausweichdinge machen, weil das Ziel ist es eigentlich, mehr Therapeuten zu bekommen.
Ja.
Also wir sollten unseren Berufsstand auf jeden Fall ja hochhalten und wir sollten uns nicht kleiner machen, als wir sind. Mhm. Das finde ich ganz wichtig und ich glaube, dass geschulte Hände und ein geschultes Auge viel, viel mehr sehen kann und dass das auch unbedingt notwendig ist, am Patienten dran zu sein. Das, da bin ich einfach schwer von überzeugt. Und dass man bestimmt gewisse Teile auslagern kann, wo man nicht unbedingt oder wirklich, wenn jemand nicht in der Lage ist, zur Therapie zu kommen und das wirklich nicht hinbekommt, vielleicht auch auf dem Dorf lebt und ja, keine Möglichkeit hat, auch keine Therapeuten in der Nähe hat, dass der mit Sicherheit doch eher davon profitiert und die Möglichkeit auch bekommen sollte. Aber eigentlich sollte unser Berufsstand doch wieder viel attraktiver gemacht werden, was natürlich zu einem anderen Podcast gehören würde.
Ja.
Aber da kommen wir zu meinem eigentlichen Thema, des sensiblen Umgangs und auch sehr bewussten Umgangs mit der Digitalisierung in unserem Bereich, wo man, denke ich, ja nicht kompensieren sollte. Also nicht diesen Therapeutenmangel dadurch kompensieren sollte, dass wir alles digitalisieren, weil wir eventuell irgendwann denken wir sind überflüssig und in 50 Jahren merken wir, oh, irgendwie sind wir alle total krank und es wäre mal gut, wenn da mal ein paar Hände und ein paar Augen und ein Mensch mal drauf geguckt hätte. Und mal nachgesehen hätte, was da eigentlich wirklich im Argen ist.
Ich glaube aber auch, also da muss ich jetzt einhaken,
ja,
dass letztendlich, ich finde genauso, dass man halt den Berufsstand stärken sollte. Es ist ja auch eine starke politische Diskussion. Also es sollte keine, wir haben zu wenig Therapeuten, deswegen müssen wir das jetzt digitalisieren, um das zu kompensieren. Es sollte eine sinnvolle Ergänzung sein, ja, zur Therapie, um halt um die, ja, die Therapie, die ich mache, qualitativer machen zu können. Mhm. So habe ich einige Patienten, wo ich weiß, die brauchen nur 3 Therapien mit Übungen und die sind dann eigentlich raus.
Mhm.
Und die Zeit, die ich da genutzt hätte, kann ich halt woanders besser gebrauchen.
Mhm.
Ne? Ich weiß, ich habe auch Intensivpatienten, die brauchen halt die Hände direkt am Körper, um das halt besser betreuen zu können, hätte ich da die Zeit aber effektiver nutzen können.
Mhm.
Und ich denke auch, dass man halt da auch sehr aufpassen muss, dass die Angst vor der Digitalisierung Berufsstände nicht ausbremst. Ne? Zu sagen, okay, ich habe Angst vor der Digitalisierung, weil es nimmt mir meinen Job weg, ich werde ersetzt, wo wir auch letztendlich fast zum nächsten Thema kommen, so künstliche Intelligenz,
ja,
ne?
Ja.
Ist das nächste Thema, zu sagen, ich werde von der künstlichen Intelligenz ersetzt, die es vielleicht viel besser machen kann, weil, ja, die hat halt emotional, wenn ich sage, okay, ich gebe da meine Daten ein und die errechnet mir, welche Struktur tut mir weh und genau die behandle ich und hat dann auch noch recht, die kann das vielleicht sogar besser machen. Und das ist halt auch ein Zwiespalt, den ich mit mir selbst führe, zu sagen, okay, auf der anderen Seite ist es ja individuell und es ist nicht alles auf eine künstliche Intelligenz abwälzbar, was wir da machen, weil Strukturen kann man halt nicht errechnen. Ne? Die sind in jedem Körper individuell und ich denke, da sollte definitiv halt auch jemand draufschauen, wenn es nicht sicher ist, aber ich denke, für so gewisse Patienten, gewisses Patientenklientel ist das auch definitiv ein guter Weg, zu sagen, man gibt bestimmte Daten ein und lässt das von der KI halt berechnen, was das Problem sein könnte und gibt dann halt automatisiert eine Antwort. Und dann halt das vorzuschalten, wie ich gerade erklärt habe, und zu sagen, und dann erst zu sagen, okay, dann gehen wir erst in den menschlichen Kontakt.
Also ich bin da sehr interessiert und gucke mir das auch sehr gerne an. Bin da sehr gespannt, was da in der nächsten Zeit noch auf den Markt kommt und was da eigentlich möglich ist. Ich habe jetzt einen Artikel über künstliche Intelligenz in der Medizin gelesen, wo einfach bei Diabetespatienten durch eine App immer wieder der Blutzuckerspiegel errechnet werden kann. Und das ist eine todsichere Methode, wo auch ganz klar ist, dass man genau zu diesem Zeitpunkt spritzen muss. Das macht natürlich auch für Diabetespatienten vieles einfacher. Ich bin gespannt, wie kreativ die Köpfe sind oder vielleicht sogar mein Kopf, wer weiß es, um sowas Sinnvolles eben auch für Therapeuten entwickeln zu können, ohne eben einzugreifen in irgendwas, ne, wo es keinen Sinn macht, oder eben kompensatorisch Therapeuten zu ersetzen, weil es zu wenige gibt. Also da bin ich sehr auf die Kreativität gespannt und ja auch auf den sensiblen Umgang mit dem Thema.
Definitiv, weil man muss ja auch bedenken, dass halt auch ein Computer also fehleranfällig ist. Er kann definitiv wahrscheinlich präziser jemals berechnen, als wir erspüren können. Das sei jetzt mal dahingestellt, welche Struktur es ist. Ne? Aber letztendlich denke ich halt auch, wenn so ein Programm halt fehleranfällig ist, ist es halt schon eine Verantwortung, die dann irgendwer tragen muss, falls es mal falsch berechnet wird. Stell dir vor, der Computer berechnet doch mal falsch durch einen Systemfehler oder durch dieses geflügelte Wort, einen Hackerangriff.
Ja.
Ne? Berechnet der plötzlich falsch, wie viel Insulin du spritzen sollst, und du verlässt dich, ohne das zu reflektieren, auf dieses System und spritzt es dir dann, und im schlimmsten Fall kriegst du einen Insulinschock. Ne?
Ja.
Und dann wer übernimmt dann die Verantwortung dafür, dass ist es dann meine Verantwortung, das nochmal nachzukontrollieren? Wie viel kann ich mich darauf verlassen? Und das sind halt auch so Fragen, die ich mir dann stelle. Ich bin total für dieses Digitalisierungsthema, aber es ist halt auch ein sehr sensibles, wie du sagst, zu sagen, okay, wenn Fehler gemacht werden oder falsche Dinge berechnet werden, wie kann man das dann auffangen letztendlich? Und wie schafft man halt auch ältere Generationen da einzubinden, ne, die vielleicht noch nicht so in diesem Trend mitgehen? Dauert das jetzt vielleicht noch ein paar Jahre, bis wir halt sagen, das ist ein Trend, der sich durchsetzt? Oder setzt sich das halt in diesen Hands-on-Berufen immer weniger durch, weil wir halt immer Hands-off immer nicht so gut funktioniert manchmal, weil die Körperwahrnehmung vielleicht auch immer schlechter wird. Das ist eine Studie, die ich gelesen habe, dass die eigene Körperwahrnehmung von den Menschen immer schlechter wird. Und wie möchtest du jemanden ein Programm näher bringen, wo er sich spüren muss, um zu wissen, ob es richtig ist, wenn er gar keine gute Körperwahrnehmung besitzt? Das heißt, dann kann ich natürlich auch nicht kontrollieren, macht er die Übung richtig und hat er die Übung korrekt ausgeführt? Da habe ich keinen Kontrollmechanismus. Da sind halt auch definitiv noch sehr, sehr viele Fragen offen, die man klären muss, bevor man so ein Programm starten kann. Vor allen Dingen, also für mich ist dieses Thema Verantwortlichkeit, wenn ich das programmiert habe und ob ich dann noch ruhig schlafen könnte, um zu wissen, okay, wenn es jetzt doch mal in die Hose geht, habe ich vielleicht einen Patienten geschadet oder einen Patienten zu wenig behandelt, der vielleicht meine Hilfe gebraucht hätte. Ja. Das ist noch so ein innerer Konflikt. Und ich denke, da ist noch viel Vorarbeit nötig, und das wird wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren noch einen richtig großen Prozess geben, der da durchlaufen werden muss.
Ja, also ich finde auch dieses Thema, wie viel Verantwortung kann ich dem Patienten eigentlich über diese gesundheitlichen Themen auch auflasten? Kann der Patient überhaupt beurteilen, was er in seinem Fragebogen beantworten soll? Also kann er das wirklich beurteilen? Oder wäre es nicht besser, wenn ich drauf geguckt hätte, wenn ich überlege, manche Patienten erzählen mir lustige medizinische Zusammenhänge, wo ich, hoffe ich, dass keiner zuhört, wo das mal passiert ist, wo ich wirklich denke, wie kommt der Patient auf diesen Zusammenhang? Ja, also wie kommt der Patient zum Beispiel darauf, dass eventuell ein Medikament daran schuld sein könnte, dass was fürs Herz ist, daran schuld sein könnte, dass er, Knieprobleme hat oder so. Na, das sind manchmal zeitliche Zusammenhänge. Als ich das Medikament begonnen habe zu nehmen, kamen die Knieschmerzen, und der Patient ist der festen Überzeugung, das war der Auslöser dafür, weil das war das Einzige, was sich verändert hat. Vielleicht, wenn ich drauf geguckt hätte, hätte ich ganz klar gesagt, okay, diese Knieschmerzen, wenn ich mir anschaue, die Füße sehen so und so aus, in seinem Alltag bewegt er sich so und so, dann ist vollkommen klar, dass irgendwann dieses Knie sich melden hätte müssen und es ja auch getan hat und der zeitliche Zusammenhang einfach nur so fehlt. Mhm. Denke, auch da ist ganz wichtig, auch nochmal einen Blick drauf zu haben, weil natürlich das, was ich sehen kann, das merke ich immer wieder in der Zusammenarbeit mit Praktikanten, die eben noch nicht den Blick haben, oder mit Berufsanfängern, die das auch noch nicht so gut können, wie wenig man eigentlich sieht. Und wenn man eben kein geschultes Auge hat und was man theoretisch eigentlich sehen kann und was man verändern kann, wenn man es gesehen hat. Mhm. Und wie effektiv Therapie eigentlich dann wird, wo wir wieder zu einem Kontrapunkt von mir kommen. Ja, ich glaube, da merkt man eigentlich, wie kompliziert das Thema ist, ne? Und ja. Wie
es ist super schwierig. Komplex. Ja. Auf der einen Seite, ich sag mir halt immer, ich würde halt vielen Patienten, und da kommt vielleicht auch nochmal Orthotrauma ein bisschen mehr durch, weil ich glaube, neurologische Patienten sind da immer nochmal ein bisschen anders betroffen.
Wobei ich das überhaupt nicht trennen würde.
Okay.
Also ich habe in der Orthopädie gearbeitet und ich kann sagen, dass dieses Bewegungsverhalten und das, was ich da in meiner Analyse mache, in meiner Analyse der Biomechanik und den Zusammenhängen, niemals anders mache als bei den neurologischen Patienten und auch orthopädische Patienten behandeln kann.
Okay.
Und mit den gleichen Techniken auch tatsächlich, ne? Ja. Also mit den gleichen manuellen Techniken.
Okay. Da fehlt mir definitiv.
Unterscheidet sich leider für mich nicht so.
Ja, ich glaube, da fehlt mir dann halt einfach der Vergleichswert. Ich arbeite zwar auch mit neurologischen Patienten und orthopädischen, aber hauptsächlich orthopädischen. Mhm. Was ich mir halt aber in der Orthopädie halt oder Traumatologie oder auch in jedem Bereich immer sage, ist halt letztendlich, wenn dieses Körperempfinden, diese Körperwahrnehmung so schlecht ist, dass ich zum Beispiel nicht merke, dass meine rechte Schulter hinter meinem Ohr klemmt, dann bin ich halt verleitet, noch mehr hands-off zu gehen, um zu sagen, ihm die Verantwortung zurückzugeben, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass du gesund wirst. Das ist deine eigene Verantwortung. Und da bin ich halt relativ schnell wieder an solchen Programmen zu denken, weil ich sage, ich gehe dann hands-off, um ihm die Verantwortung zu geben, er muss sich um seine Gesundheit kümmern. Natürlich möchte ich einen Input geben und ich sage, okay, ich gehe dann hands-off, um ihm natürlich auch zu zeigen, okay, wenn wir die Struktur mal in die Richtung kriegen und da die Schulter hinschieben quasi, was ist das, was macht das mit ihnen? Ne? Welche Position ist denn für sie jetzt korrekt? Warum fühlt sich das schief an? Wo kommt das her? Sind Hands-on-Techniken letztendlich. Aber letztendlich dann gehe ich relativ schnell wieder in die Eigenaktivität, weil ich sage, du bist für deine Gesundheit verantwortlich. Deswegen gehen Ausreden wie, ich habe keine 10 Minuten Zeit, meine Übung zu machen, bei mir sowieso nicht durch, weil 10 Minuten für seine Gesundheit hat man. Und dann einfach nochmal so einen Punkt zu geben, zu sagen, wenn ich so ein digitales Programm habe, bin ich eigen dafür verantwortlich, das durchzuführen. Und ich habe keinen Therapeut dahinter, der dann sowieso seine Therapie macht, auch wenn ich meine Übung nicht gemacht habe. Und da halt wieder mehr die Leute in die Verantwortung zu kriegen, auch was für ihre Gesundheit tun zu wollen, glaube ich, es ist nochmal ein guter, sage ich mal, positiver Faktor. Natürlich, die denn das nicht machen, denen geht's natürlich schlechter. Aber ich sehe mich nicht in der Verantwortung, die immer wieder aufzufangen durch passive Methoden und dann zu therapieren, bis die halt, letztendlich wird es denen nicht besser gehen, wenn sie nichts Aktives tun. Ja, und dann lieber die Aktiven mitzunehmen, zu sagen, okay, ich habe das aktiv durchgeführt, da kann man ja auch Kontrollmechanismen einführen, dass man das sagt. Aber ich möchte halt gern die Verantwortung zurückgeben. Zu sagen, überlad die nicht auf meine Schultern, weil es ist deine Gesundheit, ich unterstütze dich gern dabei. Ich meine, ihr macht ja gerade auch Coachings in die Richtung, ne? Zu sagen, dass ihr auch nochmal beratend tätig werdet, in solchen Richtungen geht, zu sagen, ihr habt die Verantwortung, ihr müsst damit umgehen, wir können euch unterstützen, aber wir sind nicht der Garant dafür, dass es euch gut geht.
Ja, super interessantes Thema. Also da gehe ich genau diesem Punkt auch total mit dir. Wenn ich nur nochmal auf die Schulter ganz kurz zurückkommen darf, die am Ohr klebt, ist meine Herangehensweise wahrscheinlich einfach ein bisschen eine andere. Es gibt ja auch unterschiedliche Konzepte, mit denen man arbeiten kann. Ich frage mich eigentlich eher, warum hängt die da oben? Und was stimmt da irgendwo anders nicht? Und ich gucke mir das Gesamte an und würde jetzt nicht unbedingt den Patienten fragen, warum er die da hochnimmt oder kann er sie vielleicht runternehmen, weil er sie in unbeobachteten Situationen oder in Situationen, wo er nicht über sein motorisches Verhalten nachdenkt, immer wieder oben hätte. Ja, wenn das sein motorischer Ablauf ist, den er über Jahre gelernt hat, dann wird er den nicht verändern, indem er einfach nur daran denkt, weil er viel zu oft im Alltag automatisiert handelt. Und Automatisierung hat immer was damit zu tun, dass ich Programme abspule, die ich motorisch gelernt habe, wo wir wieder bei meinem Thema motorisches Lernen sind, was ich eigentlich nur durch gezielte Fazilitation im Alltag, also den Patienten wirklich im Alltag in seinen Bewegungen zu begleiten, meiner Meinung nach und meinem Konzept, mit dem ich arbeite, nach auch verändern kann. Ja? Und nicht dadurch, dass sozusagen das Teufelchen, das bin ich dann meistens, auf seiner Schulter sitzt und immer wieder sagt, Schulter runter, Schulter runter, Schulter runter. Ja. Und dann auf der anderen linken Seite, hast du gut gemacht, die Schulter war unten. Du hast, ja, du hast gerade ein Brot geschnitten und die Schulter war unten. So, das stelle ich mir ganz lustig vor, aber ich denke, das Gehirn funktioniert da nicht so. Und immer wenn ich nicht drüber nachdenke und in unserer stressigen Zeit, die wir gerade haben, wo doch viele Leute einfach auch kopflos durch die Gegend laufen, merke ich immer, wenn ich morgens zur Bahn gehe, wahrscheinlich immer wieder das gleiche Bewegungsmuster abspulen und ich wenig verändere dadurch, dass ich das immer wieder sage, ohne dass der Patient es selber spüren kann. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Herangehensweise. Genau. Und der zweite Punkt, tatsächlich aber dann Beratungen. Und das finde ich interessant. Also da gehe ich wieder total mit. Beratungen, die mehr so mit dem Thema Krankheitsverarbeitung auch zu tun haben. Mhm. Damit haben wir ja sehr viel in unseren Berufen zu tun, wo man manchmal auch sich fragt, wie sind eigentlich diese Wege der Krankheitsverarbeitung? Ja, mancher Patient hat was ganz Dezentes. Für uns denkt man sich so, na ja, das ist jetzt mal, hat irgendwie Knieschmerzen seit 2 Wochen und für den Patienten ist das eine absolute Katastrophe. Es ist eine Katastrophe, weil er vielleicht Maurer ist, Fliesenleger und weil das von seinem Beruf abhängig ist.
Ja.
Und weil das vielleicht auch familiär eine Katastrophe ist, dass er im Moment nicht arbeiten gehen kann und Angst in ihm schürt, das vielleicht auch länger nicht tun zu können. Und da gehen Patienten dann natürlich auch sehr unterschiedlich mit um. Ne? Mhm. Manche haben auch einen Krankheitsgewinn und sind eigentlich ganz froh, dass sie jetzt Knieschmerzen haben, weil sie gewisse Tätigkeiten dann nicht machen können und müssen, weil sie sozusagen von Verantwortung befreit sind. Und das Thema finde ich sehr interessant und denke ich, kann man auch, ohne dass man vor dem Patienten sitzt, auch sehr gut auffangen. Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich die persönliche Atmosphäre nochmal auch was sehr Schönes für beide Seiten ist, wenn man sich wirklich gegenüber sitzt. Aber dass es auch eine Möglichkeit ist, um schnell mal irgendwo über diese Schwierigkeiten sprechen zu können und über vielleicht auch Maßnahmen sprechen zu können. Was wäre jetzt denn eigentlich das Richtige mit einem Fachmann oder einer Fachfrau, das dann tatsächlich auch in so einer Einzelberatungsstunde oder vielleicht sogar Gruppenberatung, weil wie du schon sagst, manche Sachen wiederholen sich ja immer, ja. Ich kann nur da auf meinen Bereich zurückgehen, wenn ich so an meine Schlaganfallpatienten denke und deren Angehörige, dann wiederholen sich die Fragen eigentlich meistens und genau, die Webinare für Gruppen würden im Einzelfall manchmal gar nicht anders aussehen. Ne? Da wären doch viele Themen auch einfach gleich. Ne?
Ja.
Zum Beispiel, wie gehe ich eigentlich damit um mit dem Eigenübungsprogramm? Mhm. Ne? Und wenn derjenige das nicht machen möchte oder Schmerzen bei gewissen Dingen hat, soll der das dann trotzdem machen? Ne? Mhm. Also ich denke, da haben die meisten von uns doch schon eine ziemlich klare Haltung und die Antworten wären auch immer die gleichen. Ne? Und ich denke, für mich persönlich liegt da auf jeden Fall die absolute Stärke der Digitalisierung, weil man recht schnell an gute Informationen kommen kann.
Ich glaube auch, dass sich halt die Gedanken, die wir beide da haben, eigentlich gut vereinbaren lassen.
Mhm.
Weil wir hatten ja, glaube ich, vor dem Podcast schon mal gesprochen, dass ich meinte, ja, auf jeden Fall, 80% meiner Patienten lassen sich digital irgendwie verarbeiten.
Ja.
Und du dann halt der Meinung warst, nein, auf keinen Fall, das geht gar nicht.
Gefährlich.
Gefährlich.
Gefahr, Gefahr.
Ich glaube, da spricht halt auch viel, also ich meine, klar, da sind halt auch von den Generationen her, von der Berufserfahrung her noch Dinge, die, ne, damit reinspielen. Aber ich denke trotzdem, dass ich halt diese Wege gut vereinbaren lassen, weil ich bin ja überhaupt nicht fern davon zu sagen, okay, ich gebe meinen Patienten erstmal eine Wahrnehmung dafür. Ich helfe ihnen erstmal umzusetzen, um überhaupt wieder aus ihren Bewegungsmustern, wie du es gerade meintest, hinauszukommen. Ne? Mhm. Und dann zu sagen, okay, man hat sie jetzt wieder auf den Weg der Erleuchtung, sage ich jetzt mal, geführt.
Ja.
Und dann ihnen halt ein Programm zu geben. Ne? Mhm. Das würde ich halt in manchen Therapiefällen, man kann es den Patienten auch zur Wahl stellen. Ne? Mhm. Da müssen sie sich halt aber selbst wieder damit auseinandersetzen, habe ich eine gute Körperwahrnehmung oder brauche ich vielleicht einen Therapeuten, der mir dabei nochmal unterstützt? Aber als Digitalisierung halt immer ergänzend reingeht und dann sagt, okay, zum Beispiel Krankheitsverarbeitung. Da habe ich bestimmte Fragen, dann gucke ich mir halt vielleicht das Webinar dazu an, was ihr dafür aufgenommen habt. Und wenn ich noch einzelne Fragen habe, kann ich immer noch in ein direktes Coaching gehen. Ne? Mhm. Oder halt zu sagen, okay, ich habe jetzt meine Therapie oder ich habe dieses Übungsprogramm ausprobiert und gehe dann trotzdem nochmal direkt dazu. Aber ich möchte halt diese Verantwortung einfach nicht irgendwie aufgeladen bekommen von niemandem.
Ja.
Und ich glaube aber, dass sich diese beiden Wege super ergänzen, zu sagen, okay, man kann entweder vorgeschaltet oder nachgeschaltet immer hands-on gehen.
Mhm.
Ne? Und dann gibt's halt bestimmt auch immer die Fälle, die brauchen das definitiv. Und das sehe ich ja auch bei mir. Manche können gar nicht dabei, ohne dass ich ihnen halt nochmal einen Input gebe, das für sich wahrnehmen. Die brauchen halt Zeit, um diese Mechanismen, die sie angelernt haben, ne, es ist ja meist, die kommen erst nach, ja, Schmerzen habe ich schon 3 Jahre lang.
Mm, ja.
Und, ne, und zaubern kann ich ja auch nicht.
Eigentlich schon in den Brunnen gefallen.
Genau, und, genau. Und genau. Dann musst du ihnen halt erstmal wieder das Gefühl zurückgeben. Mm. Ne? Davon gibt es auch etliche Patienten. Mm. Aber es gibt halt auch Akutpatienten, ne, die sagen, ich habe seit 1 Woche, 2 Wochen Schmerzen im Knie. Dann gehen bei mir immer gleich so 3, 4 Übungen im Kopf an, wo ich sage, probier mal das, das und das. Und wenn es dann nicht besser wird, dann komm direkt in die Therapie.
Mm.
Ne, und das gibt es bestimmt die und die Fälle, wo man halt immer sondieren muss.
Mm.
Und ich glaube auch, dass hinter dieser KI, die wir jetzt so im Kopf mal gesponnen haben.
Künstliche Intelligenz.
Genau, künstliche Intelligenz, Entschuldigung. Immer ein Mensch auch sitzen sollte.
Mm.
Ja, also wenn bestimmte Dinge angeklickt werden, ne, dass man dann halt nochmal eine Nachricht schickt an den Therapeuten, guck mal bitte drauf. Oder dass du nochmal dich mit dem in Verbindung setzt und dann nochmal nachhakst. Also ganz ohne geht's nicht. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, in 5 Jahren, in 10 Jahren, nicht mal in 20 Jahren, sitzt am Computer, macht meine Arbeit. Ne, weil ich ganz genau weiß, dieses Spüren, auch unter den Fingern und unter den Händen, das kann halt kein Computer ersetzen.
Ne? Ja.
Da bin ich voll bei dir. Auf der anderen Seite sage ich halt, es gibt Dinge, die kann man definitiv ersetzen von dem, was wir machen. Und dann halt das, was wir machen, qualitativ noch hochwertiger zu machen. Ich würde so gern so viele mehr Assessments benutzen, aber ich habe in der Zeit, die ich therapiere, einfach keine Zeit für viele Dinge, weil es einfach viel zu langatmig wäre.
Und
die Zeit könnte ich dann nutzen, wenn ich weiß, okay, die Patienten sind versorgt.
Ja.
Und ich glaube, es ist eine super Ergänzung von beiden Wegen. Man müsste halt nur gucken, wie man kriegt man die jetzt optimal zusammen.
Ja, und da sind wir auch wieder bei dieser großen Verantwortung, die wir da auch haben, weil wir ja so ein bisschen mitgestalten, wo wir uns ganz klar überlegen müssen, wie ist da unsere Haltung, wo wollen wir Digitalisierung reinbringen und wo sagen wir auch, da gehört es einfach nicht hin.
Mhm.
Na, da kann das nicht digitalisiert werden und da muss jemand drauf gucken und da muss wirklich ein Therapeuten geschultes Auge mal schauen, was da jetzt eigentlich der Hintergrund ist. Ne?
Mhm.
Ja.
Da bin ich aber auch super gespannt, was es so die nächsten Jahre kommt. Ne? Also wir sind ja schon so, du sagst, das geht nicht und ich sage, oh doch, das geht.
Mhm.
Ne? Und letztendlich kommt vielleicht irgendwann jemand, der sagt, okay, ich kann alles digitalisieren und es funktioniert.
Mhm.
Und das ist eine Entwicklung, irgendwie fände ich die gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer, okay, mein Job könnte ersetzt werden durch eine App. Ne? Klar, es ist immer ein Gedanke und ich glaube, das waren auch, als die ersten Computer auf den Markt kamen, so diese Science-Fiction, ne? Dass es dann diese ersten Ängste kam, dass es irgendwann nur noch Computer gibt, die Arbeit verrichten, auch die erste Angst. Auf der einen Seite finde ich den Gedanken gut, auf der anderen Seite ist er auch irgendwie ein bisschen beängstigend.
Irgendwie schon, ne? Oder irgendwann nur noch als Ersatzteillager zu enden, weil man alles ersetzen kann, was man
ja, oder halt, wie wir es jetzt schon merken bei Google oder wenn jemand mal seine Diagnose nachgoogelt und sagt, Google hat aber gesagt.
Ja.
Und dann kommt plötzlich, aber meine App hat mir gesagt,
genau,
dass ich Folgendes habe. Und du sagst, na okay, dann ist er vielleicht genau auf deine Symptome eingegangen, aber nicht auf dein Problem.
Mhm.
Ne, also
ja.
da geht man auch nochmal in Konkurrenz. Aber ich glaube, wenn man da halt das mitgestaltet und nicht gestalten lässt, durch jetzt, sag ich mal, wenn Therapeuten das selbst gestalten können, was ihnen hilft und nicht das diktiert wird von irgendwo anders, glaube ich, dass es eine richtig gute Entwicklung werden kann, die halt uns unterstützt in der Therapie.
Ja.
Nicht, dass wir dadurch kompensiert werden, sondern dass es in unserer Therapie uns unterstützt, damit wir noch bessere Therapie leisten können.
Und ich denke auch, das, was du sagst, ist total wichtig, dass wir das auch selber gestalten und nicht wieder so, wie es in anderen Bereichen auch passiert, gestalten lassen. Also, ne, dass uns vorgeschrieben wird, welche Maßnahmen wir bei welchen Therapien treffen dürfen, wo wir manchmal sagen, das ist gar nicht sinnvoll. Ne? Also dann kriegst du einen Patienten mit einem Rezept für, mit einer Verordnung für Massage und du denkst dir, oh Gott, mit Massage kommen wir hier gar nicht weiter. Das müsste eigentlich eine manuelle Therapie oder sowas sein. Der braucht da viel ganz andere Interventionen, die ich bei einer Massage gar nicht machen darf und stellt sich wieder die Frage, wer hat das eigentlich zu verantworten und warum können wir das nicht selber entscheiden? Und ich glaube, gerade in dem Bereich der Digitalisierung sind wir noch so, dass wir das alles selber entscheiden können, wohin wir eigentlich gehen möchten. Und ja, ich glaube, da ist auch einfach jeder herzlich zu eingeladen, sich da, egal auf welchem Wege, mit einzubringen, weil ich denke, kommen wird es. Das werden wir nicht verhindern können, aber wir werden auf jeden Fall, wenn wir es gestalten, wir als Therapeuten, damit sind gemeint Physiotherapeuten, Logopäden und Ergotherapeuten, dann können wir das in einem verantwortlichen Maße, das uns eben hilft und auch ja dem Patienten zugutekommt. Und dann sind es wir als Fachleute, die ja auch die Patienten behandeln, die das gestalten.
Ja, ich denke halt auch, wenn sich da halt mal junge Köpfe mit erfahrenen Köpfen, sage ich jetzt mal so, zusammensetzen und einfach mal gucken, okay, deine Erfahrungen, gib das her, wo können wir das? Und dann halt einfach mit dieser, ich nenne es jetzt mal Naivität, auch wenn es sehr negativ belegt ist, dieses Wort, einfach mal zu sagen, wir können das doch einfach mal ausprobieren, ob es funktioniert, ohne vielleicht so festgefahrene Strukturen einfach mal zu durchbrechen und zu sagen, okay, wir haben eine Idee, wir probieren das jetzt aus und gestalten das mit. Ich meine, wie cool wäre das, wenn man eine App hätte, wo das funktioniert, mit diesem ganzen Modell, was wir uns gerade ausgesponnen haben und wo dann letztendlich ein Rezept bei rauskommt, zu sagen, okay, das hat alles nicht funktioniert, hier hast du ein Rezept, geh damit zum Physiotherapeuten, ne? Zu sagen, hier ist dein fertiges Rezept. Anscheinend brauchst du eine, weiß nicht, in meinem Fall manuelle Therapie.
Ja.
Ne? Was natürlich auch veränderbar ist, muss man halt dann nochmal, es gibt da wieder wie mit dem Computerthema, aber wie cool wäre das, wenn man das halt einfach entwickeln könnte mit Therapeuten zusammen, zu sagen, wir generieren uns durch irgendwas unsere eigenen Rezepte und die kommen dann zu uns und sagen, hier, das hat mir ihre App gegeben. Und ne, also ich bin gespannt, was da kommt und ich denke, es betrifft halt auch viel mehr Therapeuten, was das angeht, ne? Psychotherapeuten, Podologen.
Die sind da ja schon recht weit in ihren ganzen Teletherapien und Webinaren. Genau. Ja, die machen da wirklich auch schon ganz viel. Wir sind da ein bisschen hinten dran, wobei man auch sagen muss, dass wir es im Moment ja auch noch nicht über die Krankenkassen abrechnen können. Also alles, was wir uns da jetzt zusammengesponnen haben, das ist wunderschön, aber es ist alles nicht abrechenbar.
Es ist halt bisher noch ziemlich, ja, es ist schon stiefmütterlich behandelt. Ne? Es gibt die ersten Anläufe der Telemedizin. Da gibt's auch schon Studien dazu, dass die auch noch nicht so richtig in Gang gekommen ist, außer im dörflichen Gebiet, da läuft das sehr gut.
Was aber auch wieder auf den Ärztemangel zurückzuführen ist. Genau. Ne? Also das ist eine Kompensation. Das ist keine Sache, die entstanden ist, weil jemand dachte, Telemedizin ist total super, sondern das ist der Ärztemangel auf den Dörfern. Ne?
Es muss halt ein Problem gelöst werden.
Richtig, genau. Und da ist eben die Gefahr, ne, dass das auch wieder umschwenkt, also dass es wieder in eine Negativrichtung geht. Ne? Und da muss man schon aufpassen. Sinnvoll ist es mit Sicherheit. Auch, dass der Arzt vielleicht eine gewisse Zeit am Tag hat, wo er erstmal guckt, er macht mit dem Patienten eine Teleeinheit und guckt erstmal, muss der jetzt zu mir kommen oder kann ich dem online eine Krankschreibung geben, weil der hat jetzt eine Erkältung. Und da muss ich jetzt nicht drauf gucken. Der sagt mir auch, theoretisch ist da quietschfidel, alles ist gut. Quietschfidel vielleicht nicht mit einer Grippe, aber alles ist in Ordnung. Und er hat jetzt nicht das Gefühl, ein Notfall zu sein und probiert es jetzt mal 3 Tage zu Hause. Und das ist natürlich, würde die Arztpraxen entlasten und ist absolut sinnvoll. Aber dann nur noch sowas zu machen und das eben auch mit einem Patientenklientel, wo der Arzt eigentlich andere Untersuchungen machen müsste, zum Beispiel beim Orthopäden oder Neurologen, das ist natürlich sowas, also ne, da muss man natürlich auch sehr vorsichtig mit umgehen, weil Dinge übersehen werden können. Patienten, wie gesagt, können es eventuell nicht unbedingt einschätzen, was sie da genau haben, beschreiben vielleicht etwas, was aber gar nicht so, auch wieder das Thema Körperwahrnehmung, ne, gar nicht so ist, objektiv gesehen, was man objektiv ganz anders beurteilen würde und auch einen ganz anderen Zusammenhang hat, weil sie eventuell sich auch schon im Internet informiert haben, also ihre eigene Erklärung für ihre Erkrankung haben, wo man auch ganz besonders aufpassen muss, dass man da nicht drauf einsteigt und nicht selber in die Richtung geht, sondern wirklich noch mal so ein neutrales Auge darauf hat und noch mal guckt, woher kommt das eigentlich, ne, was derjenige da hat.
Ja, ich glaube, letztendlich ist es dann halt, es darf halt keine Kompensation von Problemen sein, die man eigentlich lösen muss. Ne?
Ja.
Das heißt, auf dem ländlichen Gebiet natürlich, ne, Ärztemangel ist immer ein schwieriges Thema, auch in dem Bereich. Aber letztendlich muss halt das Problem selbst gelöst werden. Das ist halt wie in der Therapie. Das Problem ist gelöst, wenn nicht die Symptome behandelt werden. Und das ist ja das, was jetzt aktuell passiert. Und das darf nicht passieren, damit es eine positive Entwicklung bleibt. Denn wenn ich die Symptome behandelt, kommt das Problem irgendwann wieder.
Ja, ich denke, auch das ist ein gutes Schlusswort für heute, Claudia.
Ja.
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 War sehr schön, mit dir zu diskutieren. Ich finde, war auf jeden Fall sehr produktiv, also schön. Ich glaube auch nochmal, dass ich eben, wie ich schon erklärt habe, ja schon ein bisschen älter bin, ein bisschen länger im Beruf bin. Das, was du eben angesprochen hast, auch sehr davon profitiere. Nochmal von diesem freien Denken von jemandem, der sich damit auseinandergesetzt hat und eben ja auch einfach jünger ist, viel mehr mit digitalen Medien zu tun hat, viel mehr als ich es eben in dem Alter auch hatte, ne? Und der da vielleicht auch noch viel einen ganz anderen Blick und auch viel kreativer ist und vielleicht auch eben dann meine Erfahrung da noch mit reinspielt, um was wirklich Schönes machen zu können.
Ja, für mich ist es dann halt auch immer gut, wenn ich dann halt mit jemandem rede, der halt mehr Berufserfahrung hat, der mich halt aus meinen Höhenflügen manchmal so ein bisschen zettelt, zu sagen, okay, kann man gut machen, aber wir müssen folgende Dinge nochmal bedenken, weil ich glaube, das kommt halt mit den Jahren immer mehr, dass man immer mehr sieht. Und das ist natürlich dann halt auch im Gespräch immer gut, dann halt nochmal neue Themen aufzumachen, über die ich mir jetzt in dem Sinne noch gar keine Gedanken gemacht habe, ne? Und zu sagen, okay, wenn funktioniert vielleicht und dann halt einfach nochmal einen kritischen Blick drauf zu kriegen und dann halt nicht ins Blaue reinzustürzen und dann sich wundern, dass es nicht funktioniert. Ne?
Richtig.
Deswegen ist es halt, glaube ich, auch gut, wenn man halt da immer in den Austausch geht und dann halt beides versucht zusammenzukriegen.
Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch da in euren Kommentaren vielleicht nochmal eure Meinung zugebt. Bin sehr gespannt auf die Rückmeldungen von euch und wünsche euch jetzt erstmal noch alles Gute. Einen schönen Tag und wir verabschieden uns.
Genau, wir hören uns demnächst irgendwann bald wieder.
Mit Sicherheit. Tschüss.
Tschüss.